Wenn du denkst, Liebe wächst nicht zwischen Hühnerstall und Himbeerhecke, dann hast du Sina noch nicht kennengelernt. Und ganz sicher nicht Jan, der plötzlich mit Designer-Sneakern im Schlamm steckt und mehr verbirgt, als er zeigt. Heute haben wir eine Geschichte über Vertrauen, zweite Chancen und darüber, dass man das Glück manchmal dort findet, wo man nur Gänseblümchen vermutet hat. Du willst wissen, wie es weitergeht. Mit Kuss, Kompost und Kapital? Dann abonniere jetzt und verpasse kein Kapitel dieser herzerwärmenden Love Story mit Erdduft. Es gibt Menschen, die werden morgens von ihrem Wecker geweckt. Ich werde vom Krähen eines Hahns, dem Quietschen des Hoftors und, heute besonders laut, vom leisen Knacken in meinem unteren Rücken begrüßt. Ich strecke mich, gähne und schiebe den Vorhang meines Dachfensters zur Seite. Die Sonne kitzelt die Baumwipfel, die Amseln zwitschern wie auf Koks und aus der Ferne höre ich das vertraute, liebevolle Gackern meiner Hühner. Perfekter Morgen, denke ich. Und dann sehe ich ihn. Er steht mitten im Hof. Gerade so, als hätte ihn jemand aus dem Katalog Großstadtmann für Anfänger aus Versehen bei mir auf dem Land abgesetzt. Körpergröße, locker 1,90. Haare, dunkelblond, als würde ein teurer Friseur jeden Morgen mit Zauberhänden über seine Wellen streicheln. Und Kleidung? Naja. Keine Gummistiefel, keine alte Jeans mit Grasflecken. Nein, dieser Typ trägt weiße Sneaker. Auf meinem Hof. In meinem Hofschlamm. Die Schuhe sehen aus, als hätten sie bis gestern noch in einem Schaufenster in der Hamburger Innenstadt gestanden. Zwischen Louis Vuitton und Latte Macchiato. Ich ziehe mir meinen Bademantel enger um die Taille und tapse barfuß die Treppe runter. Barfuß im Mai. Wer braucht schon Socken, wenn man ein Hofleben führt? Draußen auf dem Hof wartet schon Fine auf mich. Meine beste Freundin, Vertraute und rechte Hand beim Projekt Biohof mit Herz. Neben ihr der Typ aus dem Katalog. Fine lächelt spitzbübisch, als würde sie genau wissen, dass ich innerlich schon die Mistgabel schärfe. »Guten Morgen, Sonnenschein«, sagt sie, als hätte sie mich nicht gerade ins offene Messer beziehungsweise in die glänzenden Sneakers laufen lassen. »Darf ich vorstellen? Das ist Jan, unser neuer Helfer.« Ich hebe eine Augenbraue. »Ah, der neue Freiwillige?« »Genau, Jan will mal was mit den Händen machen.« Ich starre Jan an. Jan strahlt zurück. Weißer Zahnpasta-Grinser, ein bisschen zu perfekt, ein bisschen zu unerschütterlich. So, als wäre er überzeugt, dass ihn selbst Kuhfladen nicht aus der Ruhe bringen würden. »Sina«, sage ich knapp. »Mehr braucht's nicht. Ich bin nicht unfreundlich. Ich bin skeptisch.« »Und ich hab ein sehr feines Radar für Menschen, die nicht hierher gehören.« »Freut mich total. Ich habe richtig Lust, mit anzupacken«, sagt er, als würde er gleich das Unkraut umarmen. Ich mustere seine glatten Hände. Keine Hornhaut, keine Erde unter den Fingernägeln. Der Mann hat vermutlich noch nie in seinem Leben eine Karotte selbst aus der Erde gezogen. »Na, dann hoffen wir mal, dass du dir nicht gleich beim Eierholen den Rücken verrenkst«, murmle ich, drehe mich um und stapfe Richtung Hühnerstall. Fine folgt mir. »Boah, kannst du mal ein bisschen netter sein? Vielleicht ist er ja wirklich motiviert.« Ich drehe mich zu ihr um. »Fein. Er trägt weiße Sneaker. Ich trage Gummistiefel mit Loch. Er riecht nach Rasierwasser, ich nach Stall. Ich gebe ihm eine Woche.« Sie grinst. »Er hat gesagt, er will runterkommen. Weg von der Stadt. Mal den Kopf freikriegen. Vielleicht hat er ja Herz. Und Muskeln wären beim Jäten auch nicht schlecht.« Ich rolle mit den Augen, aber innerlich brodelt es. Nicht wütend, eher auf so eine vorsichtige, leicht nervöse Weise. Denn ich kenne diese Typen, die Großstadtflüchter, die mal eben Landluft schnuppern wollen, um danach in ihre glitzernde Welt zurückzukehren. Und mein Hof ist kein Spa. Hier riecht es nicht nach Lavendel, sondern nach Pferdeäppeln und Kompost. Und doch, als ich mich noch einmal umdrehe, sehe ich, wie Jan sich vor dem Hühnerstall hinkniet. Ein Küken hüpft ihm auf die Schulter. Er lacht. Laut. Warm. Ich runzle die Stirn. Na gut, vielleicht 2,5 Wochen. Ich zeige ihm später das Gelände. Zuerst den Gemüsegarten, mein heiliger Ort. Du kannst hier helfen, das Unkraut rauszuziehen. Aber bitte keine Setzlinge ausreißen. Wenn du dir nicht sicher bist, was Pflanze und was Beikraut ist, frag. Oder besser, lass es einfach. Er nickt, eifrig, als würde er gleich ein Zertifikat als Pflanzenflüsterer machen wollen. Ich zeige ihm den Kompostplatz. Er verzieht keine Miene. Beeindruckend. Die meisten stinken innerlich schon beim Anblick. Und das hier ist die Werkstatt. Bitte keine Maschinen anfassen. Vor allem nicht die alte Kreissäge. Die ist launisch. Klar, ich halte mich an die Regeln, sagt er. Und ich frage mich, warum das plötzlich so gut klingt. Am Nachmittag schleppt er 2 volle Kisten mit Kräutertöpfen, ohne zu jammern. Ich beobachte ihn heimlich vom Küchenfenster aus. Fine kommt vorbei, stellt sich neben mich, kaut auf einem Apfelstück herum. Du beobachtest ihn. Ich beobachte immer neue Helfer. Du beobachtest ihn anders. Fein.
Ja.
Geh bitte woanders kauen. Sie lacht, ich seufze. Am Abend, als ich in meinem Tagebuch Hofchronik notiere, wie viele Eier gelegt wurden und welche Beete ich morgen umgraben will, schreibe ich in Klammern: Jan scheint ernst zu meinen. Vielleicht. Und darunter, klein und fast peinlich ehrlich, sieht leider verdammt gut aus in Gummistiefeln, auch wenn's seine ersten sind. Ich habe ja schon viele Freiwillige auf meinem Hof erlebt. Studentinnen auf Sinnsuche, Pärchen mit Outdoor-Fantasien, Managerinnen in Yoga-Krisen. Manche waren engagiert, andere überfordert. Ein paar richtig nett. Und ein paar leider nur nett anzuschauen. Aber Jan ist ein ganz eigenes Kapitel. Heute Morgen hat er versucht, die Tomaten im Gewächshaus zu gießen. Klingt harmlos, oder? Sollte man meinen. Es sei denn, man hält die Gießkanne falsch rum, also mit der Brause nach unten geneigt, noch bevor man überhaupt das Wasser eingefüllt hat. Ergebnis: nasse Schuhe, verwirrte Pflanzen, eine ziemlich empörte Katze, die offenbar gerade darunter ein Schläfchen hielt. Und ich, mit der Stirn so in Falten gelegt, dass mein Bio-Rosenwasser vermutlich direkt die Kündigung eingereicht hätte. Sorry, ich dachte, man füllt sie erst draußen und trägt sie dann rein, sagte Jan zerknirscht und schielte auf die Pfütze zu seinen Füßen. Ich sag's mal so. Er klang ehrlich und sah dabei so entschuldigend aus, dass ich beinahe vergaß, wie selten meine Gewächshaustomaten direkte Fußduschen zu schätzen wissen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie was funktioniert, frag einfach, sagte ich, bemüht professionell, aber mit einem klitzekleinen Augenrollen, das ich nicht ganz unterdrücken konnte. Er nickte und lächelte. Wieder dieses Lächeln, dieses »Ich bin kein gefährlicher Mensch«. Ich bin bloß ein attraktiver Typ, der versucht, mit Basilikum klarzukommen. Lächeln. Und ich hasste mich ein bisschen dafür, dass ich zurücklächelte. Nachmittags setzte ich ihn zum Setzlinge-Pikieren an. Keine schwere Aufgabe. Also theoretisch. Du nimmst die kleinen Pflänzchen, setzt sie vorsichtig in die Mulde, nicht zu tief, nicht zu flach, und dann leicht andrücken. Ich machte es ihm 3-mal vor. 3-mal. Ich wiederhole, 3-mal. Jan versuchte es. Die erste Tomate wurde fast vollständig vergraben, die zweite fiel seitlich um, wie ein erschöpftes Weinglas, die dritte bekam einen Krater statt einer Mulde. Ich atmete tief durch, fand meine innere Mitte nicht und überlegte kurz, ob ich es mit einem Meditationskurs versuchen sollte oder Schnaps. Jan, du bist der erste Mensch, der es schafft, Tomaten depressiv zu pflanzen, murmelte ich. Er lachte. Und plötzlich, das muss ich ihm lassen, machte er es besser. Langsamer, vorsichtiger. Als hätte er verstanden, dass es hier nicht um Schnelligkeit oder Effizienz ging, sondern um Achtsamkeit. Um Hingabe. Um, naja, Pflanzenliebe. Ich stand mit den Händen an den Hüften da, beobachtete ihn, wie er konzentriert eine zarte Pflanze einsetzte, ihr vorsichtig Erde andrückte und dann ganz leise sagte, »So, das schaffen wir zwei.« Und ich dachte mir, verdammt, er redet mit Tomaten. Das ist entweder bedenklich oder ziemlich süß. Später beim Kaffee, den er überraschenderweise exzellent kochen konnte, saßen wir auf der alten Bank hinterm Haus. Die Sonne stand warm über dem Saal bei Beet, irgendwo schnatterten die Gänse und ich war gerade dabei, das Kribbeln in meinem Bauch als Nachwirkung von zu viel Koffein abzutun. »Sag mal, Sina«, begann Jan vorsichtig, »was hat dich eigentlich hierher verschlagen? Also so ganz allein auf so einem Hof zwischen Hühnern und Möhren?« Ich schob mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich bin hier aufgewachsen. Mein Opa hat den Hof aufgebaut. Nach seinem Tod stand alles leer und meine Eltern wollten verkaufen. Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Also hab ich mich reingestürzt. Mit allem. Vom Hühnerstall bis zum Finanzamt.« Jan nickte. Seine Augen wirkten plötzlich ernst, aufrichtig. »Krass, das ist mutig.« Ich zuckte mit den Schultern. »Oder einfach nur stur.« Er grinste. »Vielleicht beides, aber ich mag stur.« Ich merkte, wie mir langsam warm wurde, und das lag nicht nur an der Sonne. »Und du?«, fragte ich zurück. »Was führt einen wie dich aus der Stadt aufs Land? Mit Turnschuhen, die mehr kosten als mein Jahresvorrat an Saatgut?« Er lachte. »Ich wollte mal was Echtes. Raus aus dem ganzen Kram. Runterkommen. Was mit den Händen machen. Neues lernen.« Ich zog die Augenbraue hoch. »Gießkannen zählen da nicht unbedingt zu den Anfängerkursen.« Er hob die Hände. »Touché.« Am Abend, als ich die Tiere fütterte, sah ich ihn im Garten stehen. Er betrachtete die Tomatenpflänzchen, die er heute gesetzt hatte. Ganz still. Als würde er ihnen zuhören. Ich stand im Schatten der alten Scheune, beobachtete ihn einen Moment. Vielleicht war er wirklich mehr als bloß ein hübsches Gesicht mit Großstadtvergangenheit. Vielleicht hatte er was in sich, das Wurzeln schlagen wollte. Vielleicht, nur vielleicht, passte er besser zwischen Karotten und Kompost, als ich gedacht hätte. Ich seufzte. Und dann stieg ich mit einem Lächeln auf den Lippen über den Zaun zum Kräuterbeet. Denn egal wie sehr ich mich dagegen wehrte, dieser Typ und die Tomaten, da war irgendwas. Noch kein grüner Daumen, aber vielleicht ein zartes Pflänzchen. Und das verdient zumindest ein bisschen Wasser, auch wenn's mit der Gießkanne noch nicht ganz klappt. Ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, aber irgendwann zwischen Hühnerfutter und Hortensien ist dieser Kerl anders geworden. Oder vielleicht sehe ich ihn nur zum ersten Mal richtig. Ohne Vorurteil. Ohne die Schublade zu gut gestylt, um wahr zu sein. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Heute Morgen stehe ich mit einer Mistgabel in der Hand im Stall. Es riecht nach Heu, nach Erde. Und, ja, auch nach dem, was passiert, wenn Tiere sich den Magen mit Brennnesseln und Rüben vollschlagen. Für mich ist das Heimat. Für die meisten anderen ein olfaktorischer Angriff. Und dann kommt Jan. Pünktlich. In Gummistiefeln, die jetzt immerhin nicht mehr aussehen wie frisch aus dem Karton, sondern eher wie: Ich habe 3 Stunden Gülle geschaufelt und dabei den Sinn des Lebens gesucht. Er bleibt einen Moment im Türrahmen stehen, schiebt sich die Mütze aus der Stirn und sagt grinsend, »Also, Mist. Aber irgendwie, okay?« Ich mustere ihn. »Du beschwerst dich nicht.« »Nein.« »Du fragst nicht nach Arbeitshandschuhen aus Biobambus oder Handcreme mit Lanolin.« »Nein, peinlich. Aber ich hab welche dabei. Dachte, das macht man so auf dem Land.« Ich lache. Zum ersten Mal heute. Und das ist fast schon verdächtig. Er nimmt sich die 2. Mistgabel, stapft an mir vorbei in den Stall und stochert los, als hätte er sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Und ganz ehrlich? Ich bin irritiert. Sag mal, Jan, sage ich irgendwann, als wir nebeneinander schaufeln, Ja? Warum tust du dir das eigentlich an?
Was meinst du?
Ich werfe ihm einen Seitenblick zu. Na, hier sein. Stallmief, Muskelkater, Gülle an den Schnürsenkeln. Du könntest auch irgendwo auf Bali am Strand sitzen und Detox-Smoothies trinken.
Er lacht. Ich mag's hier.
Ich mustere ihn wieder, schon wieder.
Du bist doch kein normaler Praktikant, oder?
Er hebt eine Augenbraue.
Was meinst du?
Naja, du stellst Fragen, du hörst zu, du merkst dir Sachen, du sagst bitte und danke selbst zum Huhn. Und du? Du bist irgendwie nett.
Er zuckt die Schultern. Vielleicht bin ich einfach gut erzogen.
Oder du verheimlichst was. Er sagt nichts, lächelt nur. Dieses Lächeln, bei dem man sich fragt, ob es bloß höflich gemeint ist oder ob es dich ganz sanft in den Wahnsinn treiben will. Später sitzen wir auf der Mauer vor dem Schuppen mit einer Thermoskanne Kaffee zwischen uns. Ich bin müde, aber zufrieden. Der Tag war lang. Die Tomaten sehen stabil aus. Die Hühner haben 3 Eier mehr gelegt als gestern. Und Jan hat tatsächlich einen schiefhängenden Zaunpfahl repariert, ohne dass ich's 5-mal sagen musste. Er stützt sich mit den Armen hinter sich ab, das Gesicht zur Sonne gerichtet.
Darf ich was fragen? Sagt er.
Kommt drauf an.
Warum machst du das alles allein? Du könntest dir doch Hilfe holen. Feste, meine ich. Jemand, der das mit dir aufzieht. Partner oder so.
Ich zucke mit den Schultern. Ich hab lieber einen Hof mit Kratzer als eine Beziehung mit Kompromissen.
Er schaut mich an. Länger als mir lieb ist.
Das ist ein kluger Satz. Der kommt mit ein bisschen Dung und Enttäuschung von allein.
Er nickt, sagt aber nichts mehr. Und ich spüre diesen Moment zwischen uns. So einen, der so still ist, dass er fast laut wirkt. Einer, bei dem man genau weiß, wenn jetzt noch ein Wort fällt, verändert sich was.
Aber dann kräht der Hahn, als wolle er sagen, lass das romantische Gedöns und denkt an den Futterplan. Und der Moment ist vorbei. Abends sitze ich auf der Terrasse. Die Luft riecht nach Lavendel und Abendluft und irgendwo raschelt eine Igelmama durchs Unterholz. Ich nehme mein Notizbuch, meine kleine Hofchronik und schreibe. Jan hat heute 10 Schubkarren ausgemistet, 2 Pflanzen gerettet und keinen einzigen Witz über Hühner gemacht. Und er sieht leider verdächtig gut aus, wenn er den Zaun repariert. Mist. Dann streiche ich das letzte Wort durch. Schreibe stattdessen.
Ah, vielleicht kein Mist, aber gefährlich.
Ich klappe das Buch zu, lehne mich zurück und starre in den Himmel. Denn ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Ob dieser Charme nur so dahinfliegt oder ob er sich vielleicht ganz leise festsetzt wie Löwenzahnsamen im Pflasterstein. Aber was ich weiß, er ist nicht nur nett, er ist zu nett. Und das ist selten ein gutes Zeichen. Manche sagen, Liebe geht durch den Magen. Ich sage, sie beginnt beim Marmeladekochen. Oder, wenn man es ganz genau nimmt, beim Entstielen von 3 Kilo sonnengeküsster Erdbeeren in einer zu kleinen Küche mit einem Mann, dessen Hände so klebrig sind wie seine Ausreden dafür, warum er die Hälfte davon nicht einfach gegessen hat.
»Ich muss doch testen, ob die süß genug sind«, sagt Jan und grinst mich an, während er sich mit dem Handrücken die rote Schmiererei von der Wange wischt.
»Du testest jetzt seit 20 Minuten. Ich glaube, du hast genug Feldstudien betrieben.«
Wissenschaft verlangt Hingabe.
Aha, und wie nennst du dann das da? Ich zeige auf das halbleere Sieb vor ihm.
Opfer für die Forschung.
Ich lache, lauter als ich will, aber ehrlich. Und das ist selten in letzter Zeit. Die Küche ist voll von Sommerduft. Erdbeeren, Zucker, ein Hauch von Zitrone. Das Fenster steht offen. Irgendwo draußen kräht ein Hahn beleidigt, weil er heute nicht im Mittelpunkt steht. Und in meinem Bauch rumort es. Nicht wegen der Früchte. Wegen Jan. Er steht da, Ärmel hochgekrempelt, Haare etwas zu perfekt zerzaust, als hätte ein Stylist im Hintergrund heimlich nachgeholfen.
Und er rührt mit ernster Miene im Topf, als hinge der Weltfrieden davon ab, dass nichts überkocht. »Willst du mal probieren?«, fragt er, ohne aufzuschauen. Ich trete neben ihn, nehme den Löffel entgegen, koste und kann nicht anders als zu nicken. »Verdammt, das ist richtig gut.« Er sieht zufrieden aus. »Hab ich aus deinem Blog. Erdbeermarmelade mit Vanille und einem Spritzer Zitrone. Kapitel 2 von Saisonküche mit Sina.« Ich bin überrascht. »Du liest meinen Blog?« »Na klar, dachte ich, bereite mich vor. Ich mach das bei allem so.«
»Bei allem?
Bei Jobs, Projekten, Menschen?« Das letzte Wort hängt zwischen uns. Menschen. Plötzlich spüre ich sie. Diese winzige, leise Stimme in meinem Kopf. Eine, die in letzter Zeit immer öfter aufploppt, wenn Jan in meiner Nähe ist. Wenn er mich zu lang anschaut, zu viel weiß, zu nett ist. Vorsicht. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Vielleicht, weil ich gelernt habe, dass Menschen selten sind, die so mühelos freundlich und dabei so unfassbar gut aussehend sind. Oder vielleicht, weil sein Lächeln manchmal Sekunden zu spät kommt, als würde er erst prüfen, ob er darf, ob es passt. »Sag mal«, beginne ich vorsichtig, »woher kommst du eigentlich wirklich?« Er schaut auf. »Wie meinst du das?« »Na ja, du bist gebildet, höflich, kannst Erdbeermarmelade nachkochen und einen Zaun reparieren. Du siehst nicht aus wie jemand, der sonst freiwillig Mistgabeln schwingt.« Er lächelt. »Und trotzdem mach ich's.« »Aber warum?« Er wird still, zu still. Und da ist sie wieder. Diese winzige Stille, die zu groß ist für den Moment, die sich ausbreitet wie ein Tropfen Marmelade auf einem weißen Tischtuch. Zuerst süß, dann klebrig, dann einfach nur da. Als wir später die Gläser verschließen, berühren sich unsere Hände kurz. Nur eine Sekunde, vielleicht weniger. Aber mein Herz stolpert. Jan sieht mich an und ich sehe, was? Wärme? Unsicherheit? Ein bisschen zu viel für jemanden, den ich kaum kenne? Ich greife schnell nach einem Deckel, um irgendwas zu tun, was nicht ihn ansehen heißt. »Weißt du, Sina?«, beginnt er. Ich halte inne. »Ja?« »Ich habe schon viel erlebt, aber hier, das ist anders, echt klar, unkompliziert.« Ich nicke langsam, aber in meinem Inneren tobt ein Sturm. Denn ich fühle es auch, dieses Echte, dieses könnte vielleicht was sein. Aber ich fühle noch etwas anderes, etwas, das sich nicht wegrühren lässt wie zu viel Gelierzucker, Misstrauen. Später, als er gegangen ist und der Duft von Marmelade noch in der Luft hängt, sitze ich mit einem Glas Wein auf meiner Küchenbank, schaue auf die Gläser mit dem rot schimmernden Inhalt. Er hat sogar kleine Etiketten beschriftet. Sina und Jan, Sommer 2025. Mit einem Herz. Ein Herz. Ich sollte es kitschig finden, aber stattdessen fühlt es sich an, als hätte jemand an meinem Schutzschild gekratzt. Ich tippe mit dem Fingernagel gegen ein Glas. Es klingt hell, fast fröhlich. Aber in mir ist es leise. Ich hole mein Notizbuch hervor und schreibe: Heute Marmelade gekocht. Er war charmant, hilfsbereit, irgendwie fast zu perfekt. Ich will glauben, dass es Zufall ist. Aber irgendwas an ihm fühlt sich durchdacht an, geplant, wie ein Rezept, bei dem ich den wahren Hauptbestandteil noch nicht kenne. Ich klappe das Buch zu und frage mich zum ersten Mal ganz ernsthaft: Wer bist du, Jan? Und was willst du wirklich hier, bei mir, bei meinen Hühnern, bei meinem Leben? Ich weiß ja nicht, was andere Leute so in ihren Gummistiefeln erwarten, aber Begriffe wie Fusion, Kapitalrendite oder Agrarstrategie stehen eher selten auf meiner Wunschliste. Schon gar nicht, wenn sie mitten zwischen Doldenblütlern und einem schielenden Gartenzwerg ausgesprochen werden. Von jemandem, der angeblich nur mal wieder was mit den Händen machen wollte. Doch genau das passiert. Und ich? Ich stehe hinterm Schuppen, in der Hand eine leere Gießkanne und in der Brust ein Herz, das plötzlich deutlich schneller schlägt. Es ist früher Vormittag, die Sonne noch nicht zu heiß und der Himmel über der Lüneburger Heide malt sich in diesem unverschämt perfekten Sommerblau. Ich will gerade zur Regenwassertonne, um meine heißgeliebten Kartoffelpflänzchen zu versorgen. Ja, die mit den albernen Namensschildchen von Knolli bis Tina Tuber, als ich ihn höre. Jan, oder sagen wir, eine Version von Jan, die ich bis jetzt nicht kannte. Ich bleibe wie angewurzelt stehen, noch bevor ich um die Ecke biegen kann. Seine Stimme ist ganz nah, tiefer als sonst, ruhiger. Und vor allem ganz anders. Nicht der charmante Dorfhelfer, der Kompost umschichtet und dabei Country Roads pfeift. Nein, das hier ist Chefmodus. Vorstandsetage, Vorstandsjournal. Mu, die Fusion mit dem skandinavischen Partner kann nicht länger warten. Wenn die EU-Genehmigung durch ist, gehen wir direkt mit der neuen Marke raus. Der Markt braucht ein Signal. Nachhaltigkeit plus Skalierung. Das wird uns den Agrarbereich in 3 Jahren komplett sichern. Ich verziehe das Gesicht. Was? Und was ist mit dem Protest in Mecklenburg? Fragt eine zweite Stimme am anderen Ende. Ich kann sie nur erahnen durch Jans AirPods, aber sie klingt glasklar, analytisch, hochglanzgrau. Beruhigt sich. Unsere PR hat den Ball aufgenommen. Und der Bloggerhof in der Lüneburger Heide. Jan lacht leise. Das regeln wir intern. Ich friere. Für einen Moment hört sogar das Huhn hinter mir auf zu scharren. Der Bloggerhof. Intern PR. Ich lehne mich leicht zur Seite, sehe durch einen Spalt zwischen 2 Brettern. Jan steht mitten im Kartoffelbeet. Jeans, T-Shirt, Smartphone am Ohr. Das Lächeln in seinem Gesicht ist kühl. Geschäftsmann lächeln. Nicht das, das ich kenne. Nicht das, das mir gestern noch Gänsehaut gemacht hat, als er ein Marmeladenglas beschriftet hat wie ein verliebter Teenie. Ich gehe langsam zurück, leise, wie auf Zehenspitzen durchs nasse Gras. In meinem Kopf wirbelt alles durcheinander. Jan. Der Kerl mit den netten Fragen, der meine Hühner beim Namen nennt. Der, der zuhört, der sich 3-mal bedankt, wenn man ihm einen Kaffee hinstellt, der gestern noch mit Erdbeermatsch an der Nase in meiner Küche stand. Und jetzt spricht er von Investoren, Fusionen, Agrardeals. Ein Wort schält sich langsam aus meinem inneren Chaos, CEO. Ich ziehe mich zurück in die Küche, wo es wenigstens nach etwas riecht, das ich verstehe. Nach Minze, Teig und Verlässlichkeit. Ich setze mich an den Tisch, schiebe mein Notizbuch beiseite und hole mein Handy. Google. Klar. Jan. Vorname? Nachname? Na gut. Das war vielleicht spionagemäßig geraten, aber ich habe nie gesagt, dass ich eine Heilige bin. Zack. Und da ist er. Jan Malwitz, Vorstandsvorsitzender der Malwitz Group. Ein Agrarkonzern, der auf nachhaltige Transformation im globalen Ernährungssystem setzt. Klingt schick, bedeutet groß, laut und sowas von überhaupt nicht bio. Mir wird schlecht. Ich lehne mich zurück, sehe durch das Küchenfenster hinaus ins Beet, wo ich vor einer Stunde noch dachte, dass mein Leben trotz Dreck unter den Fingernägeln ganz in Ordnung sei. Vielleicht sogar ein bisschen romantisch. Jetzt sieht es aus wie ein Spielfeld. Und ich bin der letzte Bauer auf dem Brett, der noch nicht begriffen hat, dass das Spiel längst läuft. Es klopft. Ich fahre hoch. Jan steht in der Tür, lächelt. Jetzt wieder das andere Lächeln. Das warme. Ich wollte gerade nach dir sehen. Alles okay? Ich nicke, lüge. Ich dachte, ich helfe dir noch beim Umgraben bei den Zucchini. Ich schulde dir noch 2 Reihen. Ich nicke wieder. Lüge nochmal. Klar, gleich. Er dreht sich um, verschwindet Richtung Gemüsegarten. Und ich? Ich presse die Hände auf meine Knie, versuche tief zu atmen. denn plötzlich fühlt sich alles an wie ein schlecht konstruierter Werbespot. Und ich bin die Frau mit dem Strohhut, die ganz am Ende lächelt, während über sie hinweg ein Logo eingeblendet wird. Ich hole mein Notizbuch. Heute, Jan telefoniert im Kartoffelbeet, redet von Fusionen, Deals und PR. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer er wirklich ist. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass er es mir nicht gesagt hat oder dass ich es selbst rausfinden musste. Ich streiche den letzten Satz, schreibe: Ich vertraue meinem Gefühl. Und das sagt, er spielt ein Spiel. Und ich war dumm genug, mitzuspielen. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Also nicht, dass ich es mir vorgestellt hatte, aber wenn, dann definitiv nicht so. Nicht mit Gummistiefeln, nicht mit der Schubkarre voller Salatreste zwischen uns, nicht mit Stroh im Haar und einem fetten Dreckfleck auf der Wange. Und ganz bestimmt nicht in dem Moment, in dem ich versuche, einen viel zu widerspenstigen Kohlkopf aus der Erde zu ziehen. Aber das Leben ist selten Instagram-tauglich und Gefühle noch weniger. Es beginnt, wie so oft, mit einem Streit. Kein richtiger, kein großer. Eher ein Wortgeplänkel mit scharfem Unterton. So wie Chili in der Tomatensoße. Man merkt's erst, wenn's brennt. Kannst du bitte die Schubkarre nicht direkt vor die Beete stellen? Ich stolper hier gleich rein. Sorry, ich dachte, du siehst sie. Jan, sie ist grün, auf grünem Gras. Ich bin keine Garten-Ninja. Er hebt die Hände. Okay, okay, mein Fehler. Ich dachte nur mit deiner Gartenerfahrung. Aha, jetzt wird's passiv-aggressiv, super. Ich stampfe an ihm vorbei, spüre, wie die Hitze in meinem Gesicht nichts mit der Sonne zu tun hat. Ich bin gereizt. Aber nicht nur wegen der Schubkarre, sondern wegen ihm. Wegen allem, was ich weiß. Und allem, was ich nicht weiß. Er läuft hinter mir her, bleibt neben mir stehen. Sina, warte mal. Ich warte nicht. Natürlich nicht. Ich bin nicht der Warte-mal-Typ. Ich bin der Sprich-Klartext- oder Halt-die-Klappe-Typ. Oder war es zumindest. Bevor dieser Mann auftauchte und alles in mir durcheinander brachte, wie ein Wildschwein auf einem Lavendelfeld. Was willst du, Jan? Mit dir reden. Worüber? Die optimale Beetpflege oder darüber, warum ein Agrarkonzern-CEO in meinem Kartoffelbeet hockt und so tut, als wäre er ein Praktikant? Er zuckt zurück, trifft ihn. Klar. Ich drehe mich weg, aber er greift sanft nach meinem Arm. Nicht fest, nur entschlossen. Sina, bitte, ich kann dir alles erklären. Es war nie meine Absicht, dich zu täuschen. Ich wollte einfach mal raus. Weg von diesem Hochglanzleben, mal was Echtes erleben. Und dann warst du da. Ich lache, bitter. Na klar, die Ökofrau mit Hühnern und Dreck unterm Nagel als Lebensgefühl klingt wie aus einer Image-Kampagne. Nein, sagt er, leise. Du bist einfach du, echt und unperfekt. Und genau deswegen. Und dann passiert es. Ich weiß nicht, ob er sich zu mir beugt oder ich zu ihm. Ob es die Nähe ist oder die Wut oder diese verdammte Spannung, die seit Tagen zwischen uns knistert, wie ein Lagerfeuer kurz vorm Explodieren. Aber plötzlich sind seine Lippen auf meinen. Und ich küsse zurück. Nicht zögerlich, nicht prüfend, nicht nachdenklich. Sondern so, als hätte ich nie etwas anderes getan. So, als wäre mein Herz ein Baggersee im Sommer und Jan springt einfach rein, mit Anlauf, ohne nachzudenken. Der Kuss ist warm und weich und schmeckt irgendwie nach frischer Minze und einem Hauch Verwirrung. Seine Hände ruhen vorsichtig an meiner Taille, meine landen irgendwo zwischen seiner Schulter und seinem Hals. Und obwohl ich weiß, dass das alles eine verdammt blöde Idee ist, dass ich ihm eigentlich nicht trauen sollte, kann ich nicht aufhören. Ich will nicht aufhören. Die Welt steht still, sogar der Hahn, sonst bei jeder Regung empört krähend, schweigt. Er zieht sich nur einen Hauch zurück, sieht mir in die Augen. Das war vielleicht nicht der perfekte Moment, sagt er leise. Hier riecht's nach Pferdeäpfeln, murmle ich. Er grinst. Dann sind wir wenigstens ehrlich. Ich lache. Und dann tritt die Realität zurück in mein Herz. Langsam, Schritt für Schritt. Ich mache einen Schritt zurück, nur einen, aber er fühlt sich an wie ein Kilometer. Jan. Ja? Ich weiß nicht, was das war. Ein Kuss. Ja, aber ich weiß nicht, was du bist, wer du bist. Ich mein, CEO? Wirklich? Er nickt. Ja, aber nicht so, wie du denkst. Ich bin mehr als das. Vielleicht, aber du hast es mir nicht gesagt. Du warst hier, in meinem Leben, mit einem Geheimnis, das alles verändert. Er will etwas sagen, doch ich hebe die Hand. Lass mich nachdenken, bitte. Ich brauch Zeit, Raum. Was ohne Erdbeermarmelade und Schubkarren? Er nickt langsam. Verstanden. Er dreht sich um, geht zurück zum Schuppen. Ich bleibe allein zurück, mit klopfendem Herzen, verwuscheltem Haar und einem riesengroßen Fragezeichen in der Brust. Ich setze mich auf die Gartenbank. Vor mir die Salatköpfe, sanft wippend im Wind. So ruhig, so geerdet, so anders als ich gerade. Ich hole mein Notizbuch raus, schlage es auf, blättere bis zur neuen Seite und schreibe. Heute hat er mich geküsst, zwischen Kompost und Karotten. Es war wunderschön und gleichzeitig die komplizierteste Sache, die mir seit Jahren passiert ist. Ich verliere mich gerade in einem Mann, der vielleicht genau der ist, vor dem ich mein ganzes Leben lang weggelaufen bin. Ich klappe das Buch zu, schließe die Augen. Und atme, tief. Denn ich weiß, Gefühle sind wie Gärten. Man muss sie pflegen, aber manche bringen trotzdem Unkraut mit. Es war einer dieser Tage, an denen schon das erste Huhn falsch aus dem Stall kam. Hilde, meine dicke Brahma-Dame, hatte offenbar beschlossen, heute aus Prinzip nicht zu legen. Stattdessen saß sie beleidigt auf der Treppe und pickte demonstrativ gegen meine Gießkanne. Die Kaffeemaschine röchelte ihren letzten Atemzug und mein Lieblingspulli hatte über Nacht beschlossen, einen mysteriösen Riss direkt unter der Achsel zu entwickeln. Und dann kam die Schlagzeile. Nicht persönlich, nicht liebevoll, nicht mit einer Entschuldigung vorweg. Nein, ganz profan, ganz öffentlich, über den kleinen Handybildschirm, als ich eigentlich nur ein Rezept für vegane Zucchini-Puffer nachgucken wollte. Jan Marten übernimmt Öko-Konzern in Lüneburg. Fusion zwischen Malwitz Group und Grüne Wege AG beschlossen. Ich starte auf den Bildschirm. Einmal, zweimal. Beim dritten Mal las ich laut vor. Nur um sicher zu gehen, dass mein Hirn nicht irgendwelche bösartigen Späße mit mir trieb. Jan Marten. Nicht Malwitz. Marten? Natürlich. Ich hätte es merken müssen. Wer stellt sich schon mit vollem Namen auf einem Bauernhof vor? Aber ich. Ich hatte nur seine Augen gesehen. Sein Lächeln. Seine Gießkannenschwäche. Seinen Charme. Sein Chaos im Hühnerstall. Nicht seinen Namen gegoogelt. Nicht nachgefragt. Weil ich geglaubt hatte, dass Vertrauen so funktioniert. Ich lasse mich langsam auf meine alte Gartenbank sinken. Das Holz ächzt protestierend, als ob es auch lieber stünde. Oder wegliefe. Oder einfach mal ein Wörtchen mit mir reden würde. Mädel, wirklich jetzt? Mein Magen rebelliert. Erst sachte, dann wild. Der Kaffee von heute Morgen, der letzte Tropfen aus einer Maschine, die offenbar auch genug hatte, gurgelt bitter in meinem Bauch. Ich tippe auf den Artikel. Und da ist er. Ein Pressefoto. Jan. In einem Anzug, der wahrscheinlich mehr gekostet hat als mein ganzer Hof. Das Haar perfekt, der Blick direkt in die Kamera. Selbstsicher. Erfolgreich. CEO IG. Ich scrolle weiter. Mit der Übernahme der Grüne Wege AG setzt die Mahlwitz Group ein deutliches Zeichen im Bereich nachhaltiger Agrarwirtschaft. Jan Marten, CEO des Familienunternehmens, betont die Relevanz authentischer Wertevermittlung, auch vor Ort. Ich wollte selbst erleben, wie moderne, ökologische Landwirtschaft gelebt wird, so Marten. Deshalb war ich für einige Wochen auf einem Hof in der Lüneburger Heide. Mein Herz bleibt stehen. Ein Hof. Mein Hof. Keine Namen. Keine Details. Aber genug. Ich weiß nicht, wie lange ich da sitze. Vielleicht eine Stunde. Vielleicht auch nur 7 Minuten, aber mit dem Gefühl von 7 Jahren. Meine Hände zittern. Meine Gedanken rasen. Ich versuche, mich zu sortieren. Irgendwo zwischen Wut, Enttäuschung und, ja, verdammt, dieser dämlichen Zärtlichkeit, die ich immer noch für ihn empfinde. War das alles also ein Projekt? Ein Praktikum im eigenen PR-Spot? War ich nur das Feigenblatt für einen Konzern, der mit Biogütesiegeln jongliert, um sein Image aufzupolieren? Ich presse die Lippen zusammen, schlucke die aufsteigenden Tränen runter. Nicht jetzt. Nicht hier. Nicht zwischen Kartoffelbeet und Kirschbaum. Aber es hilft nichts. Ein Tränentropfen landet auf meinem Handybildschirm, direkt auf Jans Gesicht. Zielsicher, wie ironischerweise alles an diesem Tag. Ich wische mir über die Augen, raffe mich hoch, stapfe zurück zum Schuppen. Dort steht seine Jacke, hängt an meinem Haken, als wäre sie Teil von uns, als würde sie dazugehören. Ich reiße sie runter, schmeiße sie in die Schubkarre. Dann hole ich sein Notizbuch, das er immer in der Küche liegen lässt. Darin, kleine Skizzen vom Garten, To-Do-Listen in krakeliger Handschrift, ein paar eingerissene Zettel mit Rezepten. Und hinten eine Zeichnung. Von mir. Mit Strohhut. Mit Huhn auf dem Arm. Es trifft mich mit voller Wucht, denn der Mann, der mich angelogen hat, der hat sich offenbar trotzdem etwas dabei gedacht. Oder es gut gemeint. Und manchmal, das weiß ich leider aus Erfahrung, ist gut gemeint das Neue schlecht gemacht. Ich schreibe einen Zettel. Kurz. Klar. Ohne Schnörkel. Jan. Ich weiß Bescheid. Du hättest es mir sagen müssen. Und nein. Das hier ist nicht nur wegen der Schlagzeile schlimm, sondern weil ich dir geglaubt habe, obwohl ich es besser hätte wissen müssen. Bitte geh. Ich lege den Zettel auf seinen Hocker, direkt neben die leere Marmeladenschale von vorgestern, die, aus der wir zusammen gelöffelt haben, mit 2 Löffeln, wie im Film. Nur, dass das hier nicht Hollywood ist, sondern ein Hof in der Heide, mit echten Gefühlen und echtem Schmerz. Ich schließe die Tür hinter mir, höre, wie irgendwo ein Hahn kräht, und ich weiß, das war kein Zeichen. Das war eine Warnung. Ich weiß nicht, was mich mehr nervt, dass ich auf ihn hereingefallen bin oder dass ich ihn immer noch sehen will. Seit 2 Tagen gehe ich ihm aus dem Weg. Kein leichtes Unterfangen, wenn man gemeinsam einen Hof beackert, auf dem sich sogar die Hühner gegenseitig beim Niesen zuhören können. Ich schleiche morgens in aller Frühe los zum Garten, bevor er überhaupt aus dem Gästezimmer kommt. Esse abends in der Küche, während er draußen irgendwelche Werkzeuge säubert, die er vermutlich noch nicht mal beim Namen nennen kann. Und trotzdem, ständig begegnen wir uns. In Gedanken, in Erinnerungen, in dem Kuss, den ich immer noch spüre wie eine schlecht verheilte Narbe. Aber heute ist Schluss. Heute werde ich ihn zur Rede stellen, ohne Rumgeeiere, ohne Wegducken. Ich finde ihn am Komposthaufen, natürlich. Wo sonst sollte man ein Gespräch über Lügen, Vertrauen und vielleicht zerplatzte Gefühle führen, wenn nicht zwischen halb verrotteten Gemüseresten und der unerbittlichen Ehrlichkeit von Kaffeesatz? Er sieht mich. Seine Schultern spannen sich, sein Blick flackert. Aber er bleibt stehen, lässt die Mistgabel sinken, streicht sich mit dem Handrücken übers Gesicht. Sina. Jan, sage ich, trocken, ohne Lächeln, ohne Fluchtweg. Ich wollte mit dir reden, beginnt er. Oh, willst du? Na, das ist ja ein Zufall. Ich auch. Nur hatte ich eher an ein Gespräch vor deiner Pressemitteilung gedacht. Er zuckt zusammen. Gut. Sollen seine charmanten Grübchen ruhig mal kurz Urlaub machen. Das war nicht so geplant, wirklich nicht. Ich wollte dir alles sagen. Ich hab nur den richtigen Moment gesucht. Ach, wie poetisch, fauche ich. Und dann kam die Schlagzeile. Mit Pressefoto, CEO-Titel und deinem perfekten Leben, in dem ich offenbar die Erdbeermarmeladestatistin spielen durfte. Er macht einen Schritt auf mich zu. Ich weiche nicht zurück. Nicht dieses Mal. Sina, das stimmt nicht. Du warst nie Teil eines Plans. Du warst der Moment, der alles über den Haufen geworfen hat. Ich lache. Kurz, hart, trocken. Klar, ich bin quasi dein emotionales Biotop. Sina. Seine Stimme ist weich, flehend. Und ja, ein bisschen hoffnungsvoll. Ich bin nicht hierher gekommen, um jemanden zu täuschen. Ich war leer. Ich habe nicht mehr gewusst, warum ich das alles mache. Zahlen, Meetings, PowerPoints. Alles so glatt, so steril. Und dann stand ich plötzlich auf deinem Hof. Und da warst du. Mit Dreck unter den Fingernägeln, mit echter Leidenschaft in der Stimme. Du hast nicht versucht, jemand zu sein. Du bist einfach jemand. Meine Kehle schnürt sich zu, aber ich halte dagegen. Und trotzdem hast du gelogen. Ich hab dich nicht belogen. Ich hab dir nur nicht alles erzählt. Ach, das alte Lügen durch Auslassenspiel. Er streicht sich nervös durchs Haar. Der erste perfekte Zug, der heute ins Wanken gerät. Ich wollte, dass du mich siehst. Nicht meinen Namen, nicht meinen Job, nicht mein Vermögen. Und das hast du bekommen, sage ich leise. Ich hab dich gesehen, wie du versuchst, mit der Harke umzugehen. Wie du meine Hühner fütterst, als wären sie königliche Hoheiten. Wie du mich küsst, als würdest du bleiben wollen. Ich schlucke. Mein Herz pocht. Zu laut, zu schnell. Und doch, es bleibt dieser Widerstand in mir. Aber das war alles nicht du, Jan. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Vertrauen nicht bei Null startet. Es beginnt bei Mut und du hattest nicht genug davon. Stille. Nur irgendwo scharrt ein Huhn, als würde es den Ernst der Lage mit der Schnabelspitze kommentieren. Ich verstehe dich, sagt er schließlich. Aber ich bin nicht mehr der Mann, der damals gegangen ist. Ich will anders sein, ehrlicher, näher dran. Ich will anfangen, das Richtige zu tun. Nicht, weil es gut aussieht, sondern weil es sich gut anfühlt. Du hast mir gezeigt, wie das geht. Ich blicke ihm in die Augen. Diese verdammten Augen, ehrlich. Oder zu gut darin, es zu sein. Und ich soll jetzt einfach vergessen, dass du mich reingezogen hast in eine Story, die nie die ganze Wahrheit war? Er schüttelt den Kopf. Nein, ich will nicht, dass du etwas vergisst. Ich will, dass du weißt. Ich bin hier. Nicht als CEO. Nicht als Projektleiter. Sondern als Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, die barfuß durch den Garten läuft und ihren Salatköpfen Namen gibt. Ich schließe die Augen. Für einen Moment, nur um zu hören, was mein Herz sagt. Es sagt vielleicht. Irgendwann, aber nicht heute. Ich öffne sie wieder. Die Welt sieht genauso aus wie vorher, aber ich nicht mehr. Jan, ich brauche Zeit, vielleicht sogar Abstand. Ich kann dir nicht sagen, ob ich dir wieder vertrauen kann, aber ich kann dir sagen, dass du mir wehtust, wenn du bleibst, als wäre nichts passiert. Er nickt, langsam, schmerzhaft. Wenn du willst, gehe ich. Ich will nicht, dass du gehst. Ich will, dass du verstehst, warum du nicht bleiben kannst. Er bleibt noch einen Moment stehen, dann dreht er sich um und geht. Kein dramatischer Abgang, kein Türenschlagen, einfach nur Stille. Ich sehe ihm nach und flüstere: Wenn du es ernst meinst, komm zurück, aber dann mit allem. Es gibt Tage, da hilft nur Erde. Nicht metaphorisch, nicht poetisch, sondern ganz konkret. Mit Händen, die sich tief in Beete graben. mit Fingernägeln, unter denen es aussieht wie in einem Regenwurmhotel. Und mit dem Gefühl, dass alles da draußen, Schlagzeilen, Küsse, Enttäuschungen, plötzlich ein kleines bisschen weiter weg ist. Heute ist so ein Tag. Ich bin seit 7:30 im Garten. Ohne Frühstück, ohne Pause, ohne Perspektive außer buddeln, jäten, pflanzen, denken oder eben nicht denken, was meistens besser funktioniert. Während andere Menschen bei Liebeskummer Eis essen oder Serien binge-watchen, ziehe ich Unkraut und streite mich innerlich mit einem Mann, der wahrscheinlich gerade irgendwo Businesspläne optimiert oder mit einem Investorenlächeln am Telefon hängt. Nicht, dass ich wüsste, was er tut. Ich habe ihn gebeten zu gehen. Und das hat er. Still. Ohne Drama. Was es irgendwie noch schlimmer macht. Also wenn das deine Art ist, Liebeskummer zu verarbeiten, hast du einen ernstzunehmenden Erdwurmkollaps. Ich zucke zusammen und stoße mir prompt den Kopf an der niedrigen Astgabel meines Apfelbaums. Fine steht da. Mal wieder ohne Ankündigung, mit 2 Coffee-to-go-Bechern und einer Tüte Croissants, die so gut riechen, dass mir vor Rührung fast die Tränen kommen. Oder ist es Hunger? Schwer zu sagen. Du hast echt eine Wurzelbehandlung nötig, Süße, sagt sie und lässt sich neben mir auf die Umrandung des Hochbeets plumpsen. Ihre Jeans ist blütenweiß. Noch. Ich werfe ihr einen schiefen Blick zu. Ich hatte keine Lust auf Gesellschaft. Und ich hatte keine Lust, dich in deinem Selbstmitleid versumpfen zu lassen. Deal with it. Sie reicht mir einen der Becher. Mandelmilchlatte. Extra heiß. Ich liebe sie. Manchmal hasse ich sie auch ein bisschen dafür, dass sie mich so gut kennt. Ich trinke, schweige. Willst du darüber reden? Fragt sie nach einer Minute. Oder 10? Ich habe jedes Zeitgefühl verloren, seit ich mich zwischen Mangold und Minze verkrochen habe. Ich schüttle den Kopf, dann nicke ich doch. Ich hab ihm geglaubt, Fine. Ich hab ihm wirklich geglaubt. Sie sagt nichts. Nur dieses leise »Hm«, das bei Fine zwischen »Ich höre zu« und »Ich warte ab, bis du selbst draufkommst« pendelt. Und dann kam diese verdammte Schlagzeile. CEO übernimmt Ökofirma. Ausgerechnet meine Ökofirma. Also, nicht meine, aber du weißt schon. Und plötzlich war alles nur noch Lüge. Fine hebt eine Augenbraue. Ihre feuerroten Haare wippen dazu synchron. Ich schwöre, sie trainiert das heimlich vor dem Spiegel. Du guckst ihn an, als wäre er dein Lieblingsapfel. Ich zucke die Schultern. Ja, mit Wurm. Vielleicht hat der Wurm auch nur Angst gehabt, dass du ihn wegwirfst, wenn du ihn vorher siehst. Ich starre sie an. Wow. War das gerade ein Gleichnis? Du, die Frau, die mit Mühe die Zimmerpflanze am Leben hält, wenn du sie alle 2 Wochen mit Aperol ansprichst? Ah, ich kann mehr, als du denkst. Ich kann sogar Gefühle. Sie stupst mich an. Guck mal, wie stolz du auf ihn warst. Nicht auf den CEO. Auf den, der sich die Hände dreckig macht, der zuhört, der dich ernst nimmt. Ja, aber das war alles auf Lüge gebaut. Oder auf Angst. Angst, dass du dich abwendest, wenn du den ganzen Menschen siehst. Nicht nur den Teil, der dir gefallen könnte. Ich grabe mit dem Finger eine Furche in die Erde. Die Rille sieht aus wie mein aktueller Seelenzustand. Uneben, verwirrt, voller Steine. Ich hab ihn weggeschickt. War auch richtig so, sagt Fine sanft. Du hast Grenzen gesetzt. Aber vielleicht musst du dich fragen, ob du willst, dass er sie irgendwann wieder überschreitet. Ich schweige. Wieder. Er hat sich verändert, Sina. Man sieht das. Ich mein, der Mann hat Hühner gestreichelt. Er hat dich angesehen, als wärst du der letzte Sonnenuntergang des Sommers. Und glaub mir, das war nicht gespielt. Ich starre auf meine dreckverschmierten Hände, die Nägel voller Erde, die Handlinien von Rissen durchzogen. Und doch, da ist Wärme. Die Erinnerung an seine Hand, als er sie in meine gelegt hat. Beim Marmeladekochen, beim Kuss, beim letzten Blick, bevor er ging. Vielleicht ist das Problem nicht, dass er gegangen ist. Vielleicht ist das Problem, dass ich ihn gehen ließ, obwohl ich tief drin wusste, dass da mehr war als ein Projekt. Fine? Hm? Was, wenn ich noch Gefühle habe, trotz allem? Sie grinst. Dann solltest du vielleicht anfangen, wieder Tomaten zu pflanzen. Und keine Mauern. Es beginnt mit einem Knacken. Nicht in meinem Herzen, das knackt ja schon seit Tagen regelmäßig, jedes Mal, wenn ich an ihn denke, sondern irgendwo hinterm Geräteschuppen. Ich sitze gerade im Schatten meiner alten Linde mit einer Kanne Kamillentee, einem Notizbuch, das ich seit einer Woche nur noch anschweige, und einem etwas zu ausgiebigen Vorrat an Mitleidskeksen. Und dann, krrksch, noch ein Knacken. Und ein Verdammt! Ich kenne diese Stimme. Und obwohl ich es besser weiß, stehe ich auf und gehe nachsehen. Neugier kann manchmal genauso stur sein wie Gummistiefel, die man nicht ausziehen will. Da steht er. Mit Schweiß auf der Stirn, einer zerkratzten Schulter und einer Gerüststange in der Hand. Daneben mein kaputtes Gewächshaus, das seit dem letzten Herbststurm mehr Ruine als Rückzugsort war. Ich hatte es immer auf die lange Bank geschoben, unter dem Motto: Irgendwann mache ich das. Irgendwann. Nicht jetzt. Nicht heute. Aber er macht es. Jetzt. Heute. Ich lehne mich unauffällig an die Ecke des Schuppens und beobachte ihn. Jan sieht aus wie das Gegenteil eines CEOs. Verbeulte Jeans, ein T-Shirt, das dringend nach Waschmaschine ruft und Hände, die richtig dreckig sind. Nicht so tun, als ob dreckig, sondern echt, ehrlich, zwischen Tomatenstaub und Glassplittern. Und dann ist da noch etwas. Neben ihm knien zwei Kinder. Die kleine Johanna mit ihren viel zu großen Gummistiefeln und Max, der nie ohne seine Feuerwehrmütze anzutreffen ist. Beide lachen, während sie kleine Setzlinge in die Erde pflanzen. Jan lacht mit. Locker, unverkrampft. Ganz anders als der Mann, der vor Wochen noch bei jedem Unkraut so tat, als sei es radioaktiv. Du hast eine Schraube verloren, rufe ich. Es soll schnippisch klingen. Es kommt eher wie ein Lächeln mit Worten heraus. Er dreht sich um, und da ist es wieder, dieser Blick, warm, fragend, hoffend. Wahrscheinlich mehr als eine, sagt er, aber immerhin arbeite ich dran, das Gewächshaus wieder auf die Beine zu kriegen. Vielleicht repariert sich dabei ja auch was anderes. Ich verschränke die Arme. Das ist keine Metapher, die du mal eben zwischen Tomaten und Torfmoos unterbringst, Jan. Nein, aber ich dachte mir, wenn ich etwas Kaputtes wieder ganz kriege, kann ich vielleicht auch zeigen, dass ich es ernst meine. Er steht auf, wischt sich die Hände an der Hose ab. Ein Reflex, den ich ihm mittlerweile hoch anrechne. Früher hätte er wahrscheinlich noch ein Seidentuch hervorgezogen. Ich will nicht, dass du mir verzeihst, nur weil ich gut mit Hammer und Bohrmaschine umgehen kann. Ich will, dass du siehst, dass ich bleibe, dass ich nicht gehe, wenn's schwierig wird. Dass ich es nicht gespielt habe, als ich dich angesehen habe, als wärst du das Schönste, was mir je passiert ist. Ich blinzle, vielleicht wegen der Sonne, vielleicht weil da gerade etwas in meinem Bauch flattert, das sich verdächtig nach Hoffnung anfühlt. Und die Kinder? Frage ich. Meine Stimme klingt kratziger als gewollt. Habe ich gefragt, ob sie mithelfen wollen? Du sagst doch immer, Gärtnern ist was fürs Herz. Ich dachte, wenn ich ihres berühre, darf ich vielleicht auch irgendwann deins wieder anfassen. Ich bin still. Nicht aus Trotz. Nicht aus Misstrauen. Sondern weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass da jemand gerade keine Rolle spielt, sondern einfach nur ist. Die Kinder winken mir zu. Max hält einen selbstgebastelten Pflanzstecker hoch, auf dem mit krakeliger Schrift Sinas Tomate steht. Das Ding ist schief. Die Schrift verschmiert. Und mein Herz macht einen klitzekleinen Hüpfer. Ich hab gelernt, wie man Pflanzrillen zieht, ruft Johanna stolz. Und ich weiß jetzt, dass man Erde nicht schmecken sollte, ergänzt Max mit ernster Miene. Jan grinst. Ich lache. Und zum ersten Mal seit Tagen fühlt sich das Lachen nicht nach Trotz oder Ablenkung an, sondern nach Anfang. Am Abend sitze ich wieder unter der Linde. Jan ist gegangen. Nicht geflüchtet. Nicht ausgewichen. Einfach nur gegangen, weil der Tag vorbei war. Er hat sich nicht aufgedrängt, keine großen Reden geschwungen, nur das Gewächshaus aufgerichtet, Kinderlachen geschenkt und mir gezeigt, dass Mauern nicht nur einstürzen, sondern auch neu gebaut werden können. Mit besseren Steinen, mit mehr Geduld, mit Wurzeln, die halten. Ich streiche über den Pflanzstecker in meiner Hand. Sinas Tomate, vielleicht. Vielleicht ist es wieder Zeit, etwas wachsen zu lassen. Es ist ruhig. Nicht die bedrückende Ruhe, die zwischen zwei Menschen herrscht, wenn alles gesagt wurde und nur noch Schweigen bleibt, sondern die leise, warme, fast schüchterne Ruhe, die entsteht, wenn man weiß, jetzt wird's ernst. Die Sonne steht tief über dem Feld, taucht die alte Scheune in goldene Flecken und das Gewächshaus glitzert frisch zusammengeflickt in der Abendsonne wie ein schiefer Kristallpalast. Und mittendrin Jan mit einem Korb voll Zucchini und einem Blick, der so vorsichtig ist, als wolle er keine einzige meiner Gedankenblüten zertrampeln. Ich habe Zucchini mitgebracht, frisch geerntet, von mir, mit eigenen Händen, ohne Google. Ich muss lächeln. Nicht, weil es besonders originell ist, sondern weil er es ernst meint. Das ist vielleicht das Beeindruckendste an ihm. Wenn er seine Maske fallen lässt, ist da nichts als echtes Bemühen. Ich nehme ihm den Korb ab. Unsere Finger streifen sich kurz und mein Herz macht dieses nervige kleine Stolpern. Ich hätte gedacht, nach allem, was war, hätte es sich beruhigt. Aber nein. Es ist offenbar Team. Hoffnung. Ich dachte, wir könnten reden, sagt er. Ich dachte, du würdest nie wieder auftauchen, erwidere ich, ein bisschen schärfer als geplant. Dachte ich auch, murmelt er. Aber dann habe ich gemerkt, ich bin nicht weggelaufen, weil ich nichts mehr sagen will. Ich bin gegangen, weil ich Angst hatte, nicht das Richtige sagen zu können. Ich atme tief durch, zeige auf die alte Holzbank unter der Linde. Setz dich. Wenn du schon mit Zucchini auftauchst, können wir auch Zucchini-Wahrheiten austauschen. Er lacht leise. Und dann sitzen wir da. Zwei Menschen mit viel zu vielen Fragen und dem Wunsch, endlich Antworten zu finden. Ich hab gedacht, du bist wie all die anderen, beginne ich. Großstadt, Krawatte, Karriere, alles kontrollieren, alles optimieren. Und dann kamst du. Mit einer Geschichte, die nicht gestimmt hat. Und ich wusste nicht, was davon du warst. Und was Fassade. Er nickt. Verstehe ich, ehrlich. Ich habe mich auch oft gefragt, wer ich eigentlich bin, wenn ich mal nicht in einem Büro mit Glaswänden sitze. Wenn keiner applaudiert, weil ich eine Präsentation halte oder eine Firma kaufe. Ich sehe ihn an. Er spricht nicht in Managerfloskeln, kein Synergien, kein Optimierungsbedarf, nur ein Mann mit einem leichten Sonnenbrand auf der Nase, der mich ansieht, als wäre ich die wichtigste Sitzung seines Lebens. Ich habe mir selbst nie zugetraut, dass ich sowas kann, mit den Händen arbeiten, mich dreckig machen, Verantwortung übernehmen, nicht nur für Zahlen, sondern für Menschen. Und dann kamst du. Und du hast mir gezeigt, wie es sich anfühlt, wenn etwas echt ist. Ich schweige. Nicht, weil ich nichts zu sagen hätte, sondern weil ich merke, er meint das. Und meine Mauern, die, die ich so sorgsam hochgezogen hatte wie ein Kaninchendraht um meine Gefühle, bekommen Risse. Es ging mir nie um Mitleid oder einen Neuanfang auf dem Bauernhof, fährt er fort. Ich wollte einfach mal raus aus meinem Leben, das sich längst nicht mehr wie mein Leben angefühlt hat. Ich wollte wissen, ob ich mehr bin als ein Name in der Wirtschaftspresse. Und dann habe ich dich getroffen. Und plötzlich war es mir nicht mehr egal, was die Leute denken. Nur noch, was du denkst. Ich lege meine Hände auf den Zucchini-Korb, einfach um irgendwas festzuhalten, weil ich das Gefühl habe, sonst wegrutschen zu können. Weißt du, was mein Problem war? Frage ich. Ich dachte, du willst mich verändern. Aber vielleicht hatte ich nur Angst, dass ich mich selbst verändern muss, wenn ich dich reinlasse. Er sieht mich an, lange, ohne zu drängen. Ich will dich nicht verändern, Sina. Ich will dich verstehen und vielleicht mit dir zusammenwachsen, so wie deine Zucchini, auch wenn ich zugeben muss, ich habe sie fast ersäuft beim Gießen. Ich lache. Laut. Und es fühlt sich an, als hätte jemand die Fenster in meinem Kopf geöffnet. Wir reden. Über Werte. Verantwortung. Familie. Angst. Glück. Über Biolandbau und Börsennotierungen. Über meine Liebe zu Hühnern und seine versteckte Schwäche für schlechtes deutsches Schlagerliedgut. Und irgendwann, als die Sonne ganz verschwunden ist und die ersten Grillen zirpen, sagt er leise: Ich will was anderes machen, mit dem Unternehmen. Es nicht verkaufen, nicht platt machen, sondern etwas daraus machen, was deinem Hof nicht schadet, sondern hilft. Was du auch gutheißen würdest. Ich sehe ihn an. Lang. Und diesmal sehe ich nicht den CEO, nicht den Mann mit Anzug und Aktentasche. Ich sehe Jan, den, der sich selbst neu erfindet, ohne sich zu verlieren. Den, der mich sieht, mit Schlamm unter den Fingernägeln, schiefem Pferdeschwanz und skeptischem Blick. Und trotzdem bleibt. Du weißt schon, sage ich schließlich, dass du in diesen Zucchinis mehr Verantwortung trägst als in so manchem Vorstandsbeschluss? Er grinst. Dann sollten wir ihnen vielleicht Namen geben. Wie wär's mit Hope, Change und Verantwortung? Ich verdrehe die Augen und lächle trotzdem. Ein Schritt nach dem anderen, Jan, aber vielleicht könnten wir zusammen ein paar neue Wurzeln setzen. Es gibt Orte, die sich nicht gerade aufdrängen, wenn man an romantische Küsse denkt. Ein Strand bei Sonnenuntergang zum Beispiel, klar. Ein Berggipfel nach einem dramatischen Liebesgeständnis, meinetwegen. Oder ein kleiner Buchladen mit verstaubtem Charme und Geige im Hintergrund, logisch. Aber ein Hühnerstall mit gackernden Hennen, nach Heu duftender Einstreu und einer Hühnerleiter, die bei jedem Atemzug verdächtig knarzt, nicht unbedingt die erste Wahl. Aber was soll ich sagen? Manchmal sucht sich das Herz eben den Ort aus, der am wenigsten perfekt wirkt, aber am meisten fühlt. Es hatte den ganzen Nachmittag geregnet. Kein spektakulärer Sommerregen mit dramatischen Blitzen und Donnergrollen, sondern dieses leise, stetige Plätschern, das die Welt irgendwie weichzeichnet. Die Karottenköpfe auf dem Acker sahen aus, als hätten sie sich zum Mittagsschlaf hingelegt. Die Hühner verkrochen sich in ihre wettergeschützten Ecken und selbst mein Kater Mücke hatte beschlossen, dem Tag mit maximaler Gemütlichkeit zu begegnen. Zusammengerollt auf dem Sofa, das er eigentlich nicht betreten durfte. Ich war gerade dabei, den Hühnerstall zu kontrollieren, als sich die Tür mit einem leisen Quietschen öffnete. »Ich bring Futter«, sagte Jan. Ich drehte mich um. Und da war er. In seinem viel zu großen gelben Regenmantel, der eigentlich meiner war, mit einem Eimer Körner in der einen Hand und einem Lächeln auf den Lippen, das irgendwie mehr sagte als Worte. »Ich wusste nicht, dass du freiwillig Hühner fütterst«, sagte ich. »Ich wusste nicht, dass man dabei so nass wird«, antwortete er und schüttelte sich. Ein paar Tropfen landeten auf meiner Wange und für einen winzigen Moment war es still. Nur der Regen draußen, das leise Gackern und unsere Blicke. Und dann kam er näher. »Sina«, sagte er leise, fast wie eine Frage. »Hm«, machte ich. Auch das mehr Frage als Antwort. Meine Stimme fühlte sich plötzlich zu groß an für den kleinen Stall. »Ich denke ständig an dich, an die Art, wie du redest, wenn du wütend bist, wie du dein Haar nach hinten schiebst, wenn du konzentriert gräbst, wie du lachst, wenn du versuchst, ernst zu bleiben, und an dich, wie du mir Erdbeermarmelade aus dem Glas löffelst und tust, als sei das völlig normal.« Ich wollte etwas sagen, ehrlich. Ich hatte sogar ungefähr 10 Sätze im Kopf, die alle in Richtung »jetzt bloß nicht wieder Herz über Hirn stellen« gingen. Aber ich sagte nichts, denn er trat einen Schritt näher und noch einen. bis nur noch ein halber Hühnerflügelschlag zwischen uns passte. Ich sah seine Wimpern, auf denen kleine Tropfen hingen, seine Stirn leicht gerunzelt, seine Hände leicht zitternd und seine Augen, diese verdammten tiefen, ehrlichen Augen. »Ich will dich küssen«, sagte er. Und ich nickte. Es war kein Filmkuss, kein dramatischer, orchestraler Kuss mit wehenden Kleidern und Kamerafahrt. Es war ein Kuss auf einer wackeligen Hühnerstange. Ein Kuss mit Hühnern, die empört gackerten, weil wir ihnen den Lieblingsplatz blockierten. Ein Kuss mit kalten Füßen und warmem Herzen. Seine Hände fanden meine Taille. Ich fühlte den Regen auf meinem Nacken, das Heu unter meinen Schuhen und seinen Atem ganz nah. Und als sich unsere Lippen fanden, war alles andere plötzlich egal. Es war kein erster Kuss voller Zweifel, sondern ein zweiter Kuss voller Entscheidung. Kein vielleicht, kein hat mal sehen, kein ab nur heute, sondern ein Ich bin hier, ein Ich bleib, ein Du bist mein Zuhause, auch wenn's nach Stall riecht. Nach dem Kuss sahen wir uns an. Und ich lachte. Laut. Nicht, weil es komisch war, sondern weil es einfach richtig war. Und weil genau in dem Moment ein besonders eitles Huhn auf Jans Regenmantel pickte, als wolle es sagen, jetzt aber Schluss mit dem romantischen Firlefanz. Das war, sagte ich, besser als jede Vorstandssitzung, beendete er meinen Satz. Ich schüttelte den Kopf. Du und deine bescheuerten Vergleiche. Ich arbeite dran, sagte er und küsste mich nochmal. Diesmal schneller, frecher, als wüsste er, dass das Leben ab jetzt vielleicht nicht einfacher wird, aber schöner. Als wir später Hand in Hand aus dem Stall traten, hatte der Regen aufgehört. Über dem Feld hing ein Regenbogen, kitschig. Klar, aber in dem Moment passte es. Zwischen Matsch, Gänseblümchen und einem Herzen, das nicht mehr fragte, sondern einfach fühlte. Und irgendwo im Hintergrund gackerten die Hühner. Vielleicht aus Eifersucht, vielleicht auch aus purer Freude. Es duftet nach Holunderblütenlimo und frisch gebackenem Zwiebelkuchen. Ein leiser Wind trägt das Knistern des Lagerfeuers über den Hof, irgendwo klimpert jemand auf einer alten Gitarre und Fine hängt noch mehr Lichterketten auf, als gäbe es einen Wettbewerb in Romantik pro Quadratmeter. Kurz, es ist alles bereit. Für das Fest, für den Sommer, für eine Entscheidung. Ich stehe am Rand des Beetes, in meiner Hand ein Glas Limo, in meinem Kopf ein ganzer Garten voller Gedanken. Ich habe lange gebraucht, habe gezweifelt, geredet, geschwiegen, gebuddelt, habe Hühner gefüttert, Herzschmerz gepflegt und Jan verflucht und vermisst. Aber jetzt bin ich hier, mit nackten Füßen im Gras, einem Fleck Erdbeermarmelade auf dem Kleid und einem Gefühl, das endlich keine Angst mehr macht, sondern Hoffnung. Du siehst aus wie eine Werbung für ökologisch abbaubare Glückseligkeit, sagt Fine und drückt mir ein Schälchen selbstgemachtes Kräuterpopcorn in die Hand. Und du wie jemand, der dringend aufhören sollte, Pinterest-Ideen in meinem Garten umzusetzen. Ach komm, ohne meine selbstgehäkelten Lampions wäre das hier doch nur ein Hühnerstall mit Ambitionen. Ich grinse. Sie hat recht, wie so oft. Also, fragt sie und stupst mich mit dem Ellenbogen an. Was ist jetzt mit dir und Mr. Millionär? Gibt's bald Bio-Babys mit Aktienoptionen? Ich verdrehe die Augen. Fine. Was? Ich frag ja nur. Nicht, dass ich irgendwann zur Trauzeugin werde, ohne rechtzeitig ein Kleid gefunden zu haben. Ich atme tief durch und sehe rüber zu ihm. Jan steht am Feuer, redet mit einem der Dorfkids, das ihm stolz einen selbstgemachten Käferhotel-Prototypen zeigt. Er lacht, nickt, geht in die Hocke, hört zu. Ohne Anzug, ohne Maske, nur Jan. Ich denke an den Anfang, an die Gießkanne, die er falsch herumgehalten hat, an seine hilflosen Versuche, Hühner von der Wäscheleine zu verscheuchen, an seine Fragen, seine Offenheit und seine Lügen. Aber ich denke auch an den Moment, als er mir zuhörte, während ich über Kompost philosophierte, an seinen Blick, als er mit den Dorfkindern Erdbeerpflanzen setzte, an den Kuss im Hühnerstall, an mich, wie ich mich verändert habe, weil ich nicht weggelaufen bin, sondern geblieben bin, durch das Dickicht der Zweifel, weil ich die Wahrheit gesehen habe, seine, meine, unsere. Und ich weiß, manchmal muss man sich durch Unkraut kämpfen, um die Blüte überhaupt zu sehen. Oder, wie meine Oma immer sagte, man muss erst mal im Dreck graben, um was zum Wachsen zu finden. Ich gehe langsam auf ihn zu. Er sieht mich und für einen Moment hält er inne, als wüsste er, dass dieser Schritt mehr ist als ein paar Meter über den Rasen. Hi, sage ich. Hi, sagt er leise. Schönes Fest, sage ich. Schöne Frau, sagt er. Ich grinse. Du darfst noch ein bisschen bleiben, falls du willst. Er schluckt. Ich will. Ah, gut, sage ich. Weil ich beschlossen habe, dass ich dir eine Chance gebe. Nicht, weil du Millionär bist, sondern weil du Jan bist, der mit Schlamm an den Schuhen, Herz auf der Zunge und ziemlich viel Ahnung von Zucchini. Er lacht. Und dann zieht er mich zu sich. Kein dramatischer Kuss, kein Applaus, nur ein langsamer, ehrlicher Kuss. Warm, ruhig. Wie das Feuer hinter uns, wie der Sommerabend, der keine Eile hat. Später tanzen wir. Nicht elegant, eher so, als hätten unsere Füße ein Eigenleben entwickelt. Aber es ist egal. Weil Fine kreischend eine Polonaise anzettelt, weil Mücke sich in einer Strohdeko verheddert und weil ich lache, bis mir die Tränen kommen. Irgendwann sitze ich mit Jan auf einer Decke unter dem Apfelbaum, die Lichterketten glimmen über uns wie kleine Sterne und ich flüstere: Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass du jetzt hier bist und ich auch und dass das vielleicht schon reicht. Er nimmt meine Hand, küsst meine Fingerknöchel, als wäre ich eine Prinzessin im Gummistiefel. Und ich weiß, genau das bin ich. Eine, die im Kompost nach Wahrheit sucht und die Liebe findet, inmitten von Karotten, Chaos und einem Mann, der mehr war als sein Lebenslauf.